Alle möchten erfahren, ob sie in den Himmel kommen werden. Die meisten von ihnen glauben, dass es geschehen werde, weil sie in der Welt sittlich und bürgerlich einwandfrei gelebt haben. Sie bedenken nicht, dass Böse wie Gute äußerlich ein ganz ähnliches Leben führen, in ähnlicher Weise anderen Gutes tun, die Kirche besuchen, die Predigt hören und beten. Sie sind sich nicht darüber klar, dass es nicht auf die äußeren Handlungen und auf den äußeren Gottesdienst ankommt, sondern auf das Innere, das das Äußere beseelt.
Swedenborg will dem Leser nicht drohen. Er berichtet einfach. Aber gerade das wirkt viel erschreckender und überzeugender. Es gibt keine Möglichkeit, sich den Weg in den Himmel zu erschwindeln. Wenn schließlich im zweiten Zustand der Geisterwelt das Innere aufgetan wird. Auf diese Weise ereignet sich das jüngste Gericht.
Nachdem der erste Zustand durchlaufen ist, wird der Geistmensch in den Zustand seiner inneren Bereiche bzw. seines inneren Wollens und des daraus hervorgehenden Denkens versetzt. Ein Zustand, in dem er auch in der Welt war, wenn er sich selbst überlassen, frei und ungebunden dachte. In diesem Zustand schlüpft er ihm selbst unbewusst, ebenso wie in der Welt, wenn er das dem Sprechen zunächst liegende, also dem Sprechen vorausgehende Denken gegenüber den innerlichen Gedanken zurückzieht und in diesen verweilt. Der Geistmensch ruht dann in diesem Zustand in sich selbst und in seinem eigentlichen Leben. Denn frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. Sobald der Geist in den Zustand gelangt, in dem sich seine inneren Bereiche befinden, wird offenbar, was für ein Mensch er innerlich auf Erden war. Dann handelt er nämlich aus seinem eigentlichen Wesen heraus. Wer in der Welt innerlich dem Guten ergeben war, der handelt dann vernünftig und weise, ja noch weiser als in der Welt, weil er jetzt vom Körper und damit zugleich auch von den irdischen Dingen entbunden ist, die etwas wie eine Verdunkelung, ähnlich einer vorbeiziehenden Wolke, bewirkt hatten. Doch wer in der Welt dem Bösen ergeben war, handelt dann unverständlich und unvernünftig, ja noch unvernünftiger als in der Welt, weil er jetzt frei und uneingeschränkt ist. Solange er in der Welt lebte, verhielt er sich nämlich in äußeren Dingen vernünftig, weil er dadurch als vernünftiger Mensch gelten konnte. Sobald aber diese äußeren Dinge fortfallen, werden seine Tollheiten offenbar. Der Böse, der nach außen hin den guten Menschen spielt, lässt sich mit einem äußerlich glänzenden, feinpolierten und verhüllten Gefäß vergleichen, in dem alle Arten von Unrat verborgen sind, gemäß dem Ausspruch des Herrn: Ihr seid gleich übertünchten Gräbern, die von außen schön erscheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind.
Gelegentlich sagt Swedenborg etwas, das befremdlich klingt, wenn man es nicht unter einem psychologischen Aspekt betrachtet. Es kann nämlich geschehen, dass einem Menschen das Buch des Lebens aufgetan wird, in dem alle Einzelheiten seines Lebens eingetragen sind.
Wenn dem Menschen nach dem Tode seine Taten aufgedeckt werden, so betrachten die Engel, denen das Amt der Untersuchung übergeben ist, sein Angesicht, und die Untersuchung fährt durch den ganzen Leib, indem sie bei den Fingern jeder Hand beginnt und sich von da aus über das Ganze verbreitet.
Swedenborg war selbst erstaunt über dieses Verfahren. Es musste ihm erklärt werden. Alles, was ein Mensch getan hat, ist in seinem Nervensystem eingeschrieben. Da die Fingerspitzen die eigentlichen Handlungen repräsentieren, beginnt die Untersuchung dort und dringt ins Innere vor. Ein weiterer Aspekt des eigenen Wesens wird dabei entdeckt. Die Eröffnung des Buches des Lebens bedeutet einen detaillierten Rückblick auf alles, was man gewesen ist und getan hat. Die nächste Stufe besteht aus einem Zustand der Unterweisung. Der Mensch hat entdeckt, was er wirklich ist und wie seine eigentlichen Neigungen aussehen. Eine etwas demütigende Erfahrung. Wer sich selbst für den Himmel entscheidet, wünscht mehr über diesen Zustand zu erfahren. Diesem Wunsch kommen die Engel mit Unterweisungen entgegen. Andere verfallen in ihre eigenen Gemeinheit, nachdem ihr Kern sich entpuppte. Sie erscheinen weniger klug, als sie in der Welt aussahen. Genauso wie ein imponierender Herr, der sich als Narr zeigt, wenn er betrunken ist. Diese Menschen verschließen sich einer Belehrung. Sie spüren die weite geistige Welt hinter der äußeren nicht. Sie fallen gleichsam in ihre inneren Neigungen hinein und treiben der Hölle zu, in die sie gehören. Die Unterscheidung zwischen den Himmeln und den Höllen geschieht unter sehr kritischen Gesichtswinkeln und wird von Swedenborg auf vielfältige Weise beschrieben. Die Einstellung, die einen Menschen zum Himmel hinzieht, beruht auf dem Gefühl, dass eine höhere Macht existiert und dem Bemühen, sich ihr zuzuwenden. Dieser selbe Geist der Demut und Achtung vor der Größe der Schöpfung ist zugleich bemüht, sich anderen anzuschließen und nützlich zu sein. Dadurch wendet sich der Mensch dem Himmel zu. Das Wesen des Himmels besteht nach Swedenborg darin, dass die Freude des einen die Freude aller ist. Die entgegengesetzte Haltung besteht darin, die Schöpfung zu missachten und sein Ich über alles zu stellen. Der für die Hölle bestimmte Mensch denkt zuerst, zuletzt und vor allem an sich selbst. Er schneidet sich damit von der Möglichkeit des Himmels ab, die Persönlichkeit aufzuschließen und zu erweitern, und kapselt sich in die Sorge um sich selbst ein. Die Verschiedenheit zwischen Himmel und Hölle wird im Folgenden noch deutlicher werden, aber darin besteht der grundsätzliche Unterschied. Der Himmel muss ein Ort der Gemeinsamkeiten sein. Die Hölle ist ein Ort der Isolation, wo jeder gegen jeden kämpft. Selbstverständlich erfahren wir in dieser unserer Welt beide Tendenzen. Wie weit sich der Einzelne dem Himmel oder der Hölle zugewandt hat, zeigt sich aber erst, wenn das eigentliche Wesen seines Lebens in ihm aufgeschlossen wird. Bei der Unterweisung des Menschen, die sich für den Himmel entschieden haben, liegt die Betonung auf dem Leben und nicht auf dem Gedächtniswissen, wie es in dieser unserer Welt hauptsächlich üblich ist.
Der himmlische Unterricht unterscheidet sich von dem irdischen darin, dass die Kenntnisse nicht dem Gedächtnis, sondern dem Leben übergeben werden. Das Gedächtnis der Geister liegt in ihrem Leben. In der Tat nehmen sie alles auf und eignen sich an, was mit ihrem Leben übereinstimmt. Das andere nehmen sie nicht auf und noch weniger eignen sie es sich an. Die Geister sind nämlich Neigungen und daher in einer menschlichen Gestalt, die ihren Neigungen ähnelt.
Das Wissen der Geister liegt in ihren Handlungen. Das ist eine viel lebendigere und grundsätzliche Vorstellung von Wissen, als wir gewohnt sind. Weil es zu ihrem Leben gehört, vermögen sie nur das zu lernen, was sie auch ausführen können. Das, was ihre Veranlagung nicht erlaubt auszuleben, können sie nicht lernen. So sind Geister im Wesentlichen Neigungen oder Gefühle, eben die inneren und wesentlichen Seiten des Gemüts, die den Gedanken und dem Gedächtnis zugrunde liegen. Diese Neigungen besitzen sogar eine reinere Menschengestalt, wenn sie den Körper und die weniger wesentlichen Seiten des Gemüts abgelegt haben. Oder, um es auf andere Art zu sagen, das Wesentliche einer Person tritt noch klarer als Person hervor. nützlich sein. Das ist eine grundlegende Idee bei Swedenborg. An einer Stelle sagt er, der Himmel sei ein Reich der Nutzwirkungen. Jeder tut dort etwas, um zum allgemeinen Wohl beizutragen. Darin besteht ein Teil der himmlischen Glückseligkeit, die sich allen mitteilt. Jeder folgt den Nutzzwecken, die seine grundlegende Veranlagung widerspiegeln. Damit ist er dem Himmel zugewandt, wie alle, die aus ihren Nutzwirkungen heraus leben. Die partizipierende Qualität des Himmels wird in den folgenden Zeilen noch anschaulicher.
Nun beziehen sich alle Nutzwirkungen des Himmels auf den allgemeinen Nutzen, der auf das Reich des Herrn abzielt, das dort ihr Vaterland ist. Die besonderen und die einzelnen Nutzwirkungen sind desto höher eingestuft, je näher und umfassender sie dem allgemeinen Nutzen kommen. Darum sind alle die unzähligen besonderen und einzelnen Nutzwirkungen gut und himmlisch. Aus diesem Grunde ist in jedem die Neigung zum Wahren mit der Neigung zum nützlichen Tun so verbunden, dass sie einheitlich zusammenwirken. Dadurch wird das Wahre den Nutzwirkungen eingepflanzt, sodass die Engelsgeister gewissermaßen Nutzwahrheiten erlernen. Auf diese Weise werden sie unterrichtet und für den Himmel vorbereitet.